So, ne? Ja. Seht ihr mich alle besser? Super. So, Spannung steigt, ob ich das Passwort noch kenne. Es hat geklappt. Guten Morgen. Okay, ein paar sind schon wach, super. Ja, ich habe hier schon mal vor einiger Zeit gepredigt, wollte trotzdem noch mal kurz sagen, ich bin Christian Marschall. Viele nennen mich auch Marschi, könnt ihr auch gerne machen. Ich glaube, teilweise wurde ich als Christian angekündigt. In Instagram habe ich gesehen, Pastor Marschi, das ist auch mein Instagram-Name. Viele kennen mich auch unter Marschi, nur die gab Leute in meiner Schulzeit, die haben irgendwie gefragt, wer ist dieser Christian, von dem jetzt da geredet wird? Aber es hat auch damit zu tun, es war damals in der Klasse, es gab immer mehrere Christians, also deswegen. Und genau, ihr dürft mich gerne nennen, wie ihr möchtet. Ich höre manchmal auf keins, manchmal auf beides. So ist das halt. Ja, schön wieder hier zu sein. Ich habe heute morgens auch nochmal geschafft. Ich dachte, ich schaffe den Weg hier auch allein, ohne Navi. Hat nicht so ganz funktioniert. Ich muss dann noch wieder Navi einschalten. So weit kann der Weg von Darmstadt sein. Ne? Naja, egal. Ihr seid hier, ich bin hier, Gott ist hier. Das ist doch gut, oder? Zwei glauben es auch, sehr gut. Gott ist hier. Okay, doch ein paar mehr. Ja, ich möchte einfach zu Beginn nochmal beten. Wir haben jetzt schon das gehört, das Wort Gottes, aber ich werde noch ein bisschen darüber sprechen. Und ich hoffe auch, dass eure leckerste Predigt wird. Das ist so mein Anspruch für heute. Ja, Papa im Himmel, ich danke dir für das wunderbare Wetter, dass wir jetzt hier sein dürfen. Und du siehst, wie wir alle hier sind. Wir wollen von dir hören. Wir wollen von dem, was du uns sagen willst, über dein Wort, aber dass du uns auch persönlich ansprechen darfst. Wie dass du unsere Herzen aufmachst und dass du aus meinem Mund auch das rauskommen lässt, was rauskommen soll und das, was nicht. Das lass drin, bitte. Amen. Ja, Menü Mission habe ich die Predigt gemacht. Es kam deswegen, weil ich heute so ein bisschen mit euch auf die Reise mitnehmen möchte. Was Essen tatsächlich, wir gehen kurz durch die ganze Bibel. Ich habe euch auch ein Vier-Gänge-Menü mitgebracht. Oder eigentlich mir. Ich kann nicht so mit so vielen teilen, deswegen. Aber ihr dürft quasi euch mitfreuen. Normalerweise bin ich netter im Teilen. Aber ich habe ein Vier-Gänge-Menü mitgebracht. Und werden so ein bisschen schauen. Oft kommen nämlich Leute zu mir und fragen so, ja, wie kann ich mit Leuten, die nicht glauben, ins Gespräch zu kommen? Das fällt mir ganz schwer. Dann, ja, Jesus, der war ja ganz anders. Ich zeige euch heute auch eine Jesus-Methode, die vielleicht nicht so offensichtlich erst ist, aber dann doch sehr einleuchtend. Und ich hoffe, am Ende des Tages hat jeder vielleicht für sich, für sein persönliches Leben was ein bisschen mitgenommen oder vielleicht auch als Gemeinde. Das wäre so ein bisschen mein Anspruch. Und deswegen starte ich mit dem ersten Gang. Also heute wird es ein kulinarisches Highlight, sage ich euch. Ja, stimmt, dafür brauche ich den kleinen hier. So, ich habe mir extra hier schon mal Wünsche angebracht. Einen Wasserkocher habe ich nämlich auch hier schon. Natürlich fangen wir ein gutes Menü, fangen wir natürlich mit einer Suppe an. Das ist perfekt, ich habe lange vorgekocht dafür. So, oh, da muss man auch noch was zubereiten, ach krass. Ja. Also wenn ihr sagen, heute könnt ihr zumindest, wenn gefragt wird, was in der Predigt gemacht wurde, es wurde gekocht. Ja, ja. Kochsendung. Ich habe es mal genannt, diesen Punkt, heilsgeschichtliche Vorsuppe. Geht auch an? Ah ja, ich höre ihn. Heilsgeschichtliche Vorsuppe, warum heilsgeschichtliche Vorsuppe? Ich will ein bisschen durchgehen, was in der ganzen Bibel über Essen gesagt wird. Ich habe da tatsächlich in einem meiner Masterkurse, habe ich auch eine Abschlussarbeit, aber so von diesem Kurs, eine Kursarbeit geschrieben, Eating and Mission. Und da fließt auch vieles mit rein, was ich heute sagen werde. Und ist eigentlich ganz spannend, da bin ich eigentlich mal die ganze Bibel durchgegangen und habe so ein bisschen geschaut, wo wird eigentlich überall Essen. Und mir ist Essen erwähnt, Essen und Trinken. Und es ist eigentlich verrückt, wie oft es drin vorkommt. Ich habe ja auch Theologie studiert und ich habe dann gleich mal geguckt, so Standardwerke, so Anthropologie des Alten Testaments und so weiter, ob die das auch irgendwie berücksichtigen. Nein, berücksichtigen gar nicht. Ich war völlig geschockt, dachte, oh, da muss ich ja darüber meine Kursarbeit schreiben. Und aber eigentlich fängt es ganz locker an. Ne? Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, geht's los mit Adam und Eva. Da fängt es schon an, dass Gott ihnen eigentlich sagt, was sie alles essen dürfen. Das ist eigentlich viel größer, weil die dürfen nicht ganz, ganz viel essen. Aber ein einziger Baum, von dem Frucht sollen sie nicht essen. Und die meisten von euch wissen, wie es ausgeht. Sie essen genau von diesen. Es wird gar nicht erwähnt, ob sie von anderen auch essen. Der Baum des Lebens zum Beispiel, der wurde nicht verboten. Am Ende heißt es, Adam und Eva werden rausgeschickt aus dem Garten Eden, weil sie eben noch nicht vom Baum des Lebens gegessen hatten. Also sie hatten ziemlich viel Auswahl, aber entscheiden sich dann genau für den, der irgendwie nicht erlaubt ist. Also jetzt können wir die Heilsgeschichte, die Vorschusssuppe schon mal hier ansetzen. Jemand hat bei, ich habe die Predigt schon mal gehalten, hat hinterher gesagt, es war richtig gemein, weil sie haben den Geruch dann gerochen. Ja, also ja, kann schon passieren. So. Aber ihr seid ja weit genug von mir weg, vielleicht. Ich habe mir sogar einen Löffel mitgebracht. Natürlich, ich meine, ja, das muss immer dabei sein. So, genau. Also Adam und Eva, da war das Essen vielleicht ein bisschen, ja, ist da eigentlich was schiefgelaufen beim Essen. Also man fängt an in der Bibel tatsächlich in Genesis 3 ist das schon, geht's um Essen. Dann bin ich weitergegangen durch das Alte Testament. Da gibt's ganz viele Stellen auch, die um Essen gehen. Aber ganz spannend war für mich, das war für mich auch was völlig Neues, dass im Psalm oder auch in verschiedenen Bibelstellen ist auch das so gesehen wurde, dass da wurde ja geopfert für Gott um Vergebung der Sünden und so weiter, wurde im Alten Testament verschiedene Tiere und so weiter geopfert. Und da steht zwischendrin auch in dem Psalm, das ist Gottes Speise. Dachte, wow. Und das fände ich auch ein ganz spannendes Bild. Ihr müsst euch vorstellen, die haben ja nicht immer nur alles geopfert, sondern wenn man im Alten Testament mal schaut, dann haben sie Teile geopfert, Gott, und Teile selbst gegessen. Also war es so im Gedanken, der Gedanke ist da, wir geben Gott etwas zum Essen und wir essen auch selbst. Es ist eine Gemeinschaft. Also auch schon im Alten Testament hat Essen auch eine Auswirkung oder beziehungsweise eine Komponente, mit Gott zusammen zu essen. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und natürlich, das gibt dann auch noch die Versorgung mit Manna, wo dann auch irgendwie Brot das Volk Israel bekommt und dann regnet es auch mal Wachteln, weil Manna ist dann irgendwann nicht mehr so toll für die und dann wollen sie auch mal Fleisch haben und so weiter. Gibt es ganz viele Geschichten auch über Essen. Bei Essen, um Essen wird das Erstgeburtsrecht verkauft und so weiter. Also es gibt ganz viele Sachen, in denen Essen eine spezielle Rolle spielt. Auch einmal kommt Gott oder der Engel, das ist ja immer so ein bisschen im Alten Testament so ein bisschen geheimlich. Ist es Gott, ist es ein Engel? Und kann man ganz viel theologisch drüber sagen und drüber mutmaßen oder sonst was. Abraham bietet denen nämlich auch Essen an und so weiter. Auch im Alten Orient ist Essen sehr wichtig, weil Essen ist nicht nur Nahrungszunahme, sondern ist auch immer Gemeinschaft, ist Leben teilen, ist sich Zeit zu nehmen. Das haben wir vielleicht in unserer heutigen Zeit nicht mehr ganz so stark, aber man sieht es zum Beispiel auch noch, wenn man teilweise in orientalische Kulturen geht, da ist es immer noch ein bisschen so vorhanden. Also ich weiß noch, ich war in Ägypten, da haben sich meine Gastgeber drum gestritten, wer mich jetzt einladen darf. Also es war wirklich so ein Gekloppe. Ich dachte, oh Mann, naja, aber da haben dann immer, es wurde wirklich geschachert, wer mich jetzt einladen darf und wer wen einlädt und so weiter. Und das war immer Thema, gutes Essen muss es geben. Im Alten Testament geht es auch noch so weiter. Eigentlich gibt es zwei wichtige Ereignisse. Und ich weiß nicht, wie du hier bist. Vielleicht glaubst du schon seit 50 Jahren, vielleicht bist du auch heute irgendwie mitgeschleppt worden oder bist so vielleicht am Grenze zu glauben oder was weiß ich. Aber zwei wichtige Ereignisse in der Bibel gibt es. Und es sind nicht einfach nur Geschichten, sondern das sind Sachen, die in der Geschichte passiert sind. Also wenn du an Jesus glaubst, dann geht es eben nicht daran, irgendwelche Geschichten zu glauben, sondern geht es darum, Oder wenn du als Christ dich bezeichnest, geht es eben nicht darum, irgendwie einer bestimmten Lehre hinterherzugehen, sondern diesen Gott der Geschichte kennenzulernen und mit ihm zu gehen. Und im Alten Testament ist eigentlich das Ereignis, dass Gott sein Volk Israel aus Ägypten rauszieht. Dass sie aus der Sklaverei rauskommen. Ich habe ein Praktikum gemacht während meiner Ausbildungszeit und der hat immer über Exodus so gern gesprochen. Der hat gesagt, in Exodus ist alles enthalten in der Bibel außer Genesis. Der hat gesagt, in Exodus siehst du schon, wie Gott es vorbereitet hat, Auszug aus Sklaverei. Und er hat auch ganz liebend gern über Exodus gepredigt und kam dann auch schnell auf Jesus. Also das hat er auch immer irgendwie geschafft. Auf jeden Fall, Exodus heißt ja der Auszug aus Ägypten. Und Gott befreit Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Und spannenderweise, wie soll Israel dran denken? Mit dem Essen. Das Passamal. Sie sollen daran denken und sie müssen das auch immer wieder feiern. Im Deuteronomium steht es so witzig, also 5. Buch Mose, da steht immer wieder, mit Freude feiert die Feste. Und das wird immer so auch dargestellt, seid froh und esst. Und das habe ich mal mir irgendwann angestrichen, freut, dann war alles bunt fast da. Das war sehr, sehr schön. Und ich glaube, gerade wenn Christen vorgeworfen wird, dass sie nicht so freudig sind, dann machen wir irgendwas falsch. Weil die Bibel ist voller Freude, voller Essen, voller Dinge, die Gott uns auch sagt, dass wir uns freuen dürfen. Im Neuen Testament, wenn man das mal zusammenfasst, ist eigentlich die wichtigste geschichtliche Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Deswegen ist auch meistens in christlichen Gemeinden irgendwo ein Kreuz. Dass er gestorben ist für unsere Schuld, dass wir eben die Trennung zwischen Gott und Mensch aufhebt und dass er nach 3 Tagen auferstanden ist oder am 3. Tag. Und das Spannende ist, wie sollen wir daran denken, wieder mit etwas zu essen? Dazu kommen wir dann gleich im nächsten Gang noch. Aber ich will das Ganze machen, wir haben von Adam und Eva angefangen, jetzt müssen wir natürlich bis in die Ende aller Zeiten gehen, weil die Offenbarung geht ja dann, wie es einmal sein wird und da kann man natürlich vieles sagen und vieles wurde auch schon Falsches drüber gesagt, aber was man auf jeden Fall sagen kann, am Ende aller Zeiten, wisst ihr, ja, was steht in Offenbarung? Steht am Ende, gibt es ein Hochzeitsmahl des Lammes. Klingt jetzt erstmal ganz komisch mit Lamm und so weiter. Eigentlich heißt es, die Gemeinde Gottes, also die Gemeinde über alle, die zu Jesus gehören, die werden mit Jesus vermählt. Also es gibt ein großes Hochzeitsmahl. Und Jesus sagt sogar, das ist mir auch erst so später aufgefallen, tatsächlich erst vor ein paar Jahren, dass er als das Abendmahl einsetzt in den, zum Beispiel im Lukas-Evangelium oder auch Markus Evangelium sagt das auch, ich werde von diesem Saft der Reben, also von diesem Wein, nicht mehr trinken, bis das neue Reich kommt. Und wahrscheinlich bezieht er sich darauf, auf dieses Mahl, das einmal kommen wird. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist deine Zukunft, dass du irgendwann mal groß mit Jesus feierst. Ja, Amen, oder? Das ist doch super. Gute Aussichten. Manche Leute sagen immer, ja, der Himmel, der ist mir zu langweilig. Ganz ehrlich, ein Hochzeitsmahl mit Jesus, das ist wirklich Party. Also ganz ehrlich, dieser Mann, der auch sein erstes Wunder gemacht hat, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat und dass die, das muss schon eine krasse Party gewesen sein, normal haben die Orientalen genug Wein. Also weiß nicht, was da ein bisschen schief gelaufen ist, vielleicht haben da doch ein paar über ihren Durst getrunken, aber auf jeden Fall, Jesus war dabei und hat diese Party mit unterstützt, hat gesagt, es soll dem nicht einen Gesichtsverlust geben, dem Bräutigam und den die das organisiert haben. Und mit Jesus dürfen wir eine Hochzeitsmahl feiern. Und Hochzeiten, das ist schön, oder? Da gibt es immer gut zu essen, sehen alle gut aus. Plötzlich, wer ist denn das? Ah, so kann der also auch aussehen. Ja, da ist Freude, da ist, also ganz ehrlich, ich mache Hochzeiten immer lieber ein bisschen als Beerdigung. Bei einer Hochzeit, ja, habe ja beides schon gemacht. Bei Hochzeit kann man immer noch mal, wenn irgendwas schief läuft, irgendeinen Witz reißen. Auf einer Beerdigung ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber Hochzeiten, da sind meistens alle gut drauf. Klar gibt's auch mal irgendwas. Aber ich sag dir, wenn dann Jesus dabei sind, dann werden alle gut drauf sein, ja. Und so haben wir eigentlich einen Bogen gespannt von Anfang, da lief es ein bisschen falsch mit dem Essen und so weiter. Und am Ende wird das Essen wieder vollkommen geheiligt sein und wir werden Wein und was auch immer. Es gibt himmlische Speise. Also wir brauchen es dann auch nicht mehr, damit wir satt werden, sondern es ist einfach nur noch cool. Also außerdem wären wir auch nicht zu dick. Auch gut, ne? Also super. Genau, das war die heißgeschichtliche Vorsuppe. Deswegen muss ich da noch kurz mal, ihr nehmt ja teil an meinem Genüssen. Ja, würde ich sagen, habe ich gut gekocht, ja. Oder, ja, wer auch immer. Dann das Zweite ist, ich habe es mal mitgebracht, das habe ich tatsächlich gestern, ne, hat meine Frau gekocht, stimmt, ich will mich nicht, ja, okay, Mist, doch nicht, kann ich doch nicht sagen, das habe ich auch. Kulinarisch aus aller Welt, ich habe es mal so genannt, weil wir es gestern gekocht haben, sind Kartoffeln drin, das sind aus Deutschland. Thunfisch, der kommt aus dem Pazifik, also zwischen Amerika, also sind ja zwei Kontinente, ich weiß nicht genau, wo der gefischt worden ist, aber zwischen Amerika und Asien ist es, also hast du fast drei Kontinente dabei. Die Tomaten habe ich heute Morgen nochmal nachgeguckt, kamen aus Marokko, also Afrika ist auch dabei. Ja, also kann man schon durchgehen als ein kulinarisches aus aller Welt. Mais habe ich nicht rausgefunden, wo der herkam, keine Ahnung, stand nicht drauf. Kulinarisches aus aller Welt. Warum heißt mein zweiter Gang kulinarisches aus aller Welt? Weil, sind wir im Neuen Testament, Jesus kam auf diese Erde und wir haben vorher schon von Maria gehört, diese Ankündigung oder diesen Bibelstelle, wo sich Jesus so ein bisschen beschwert. Er sagt ja, Johannes der Täufer, der fastet die ganze Zeit und ihr sagt, er hat einen Dämon und dann, ich werde als Fresser und Weinsäufer benannt. Ist auch mal krass, ne? Jesus wurde als Fresser und Weinsäufer benannt. Was sagt das über ihn aus? Anscheinend, dass er doch sehr gerne gegessen hat und dass er auch sehr gerne getrunken hat und vor allem mit den falschen Leuten, wie die Pharisäer dachten. Und er ist dorthin gegangen zu den Menschen und hat mit allen gegessen. Und tatsächlich ist das auch schon so eine Methode, Jesu das Himmelreich zu zeigen. Gerade den Juden, Jesus war ja Jude, war es nicht erlaubt, mit eigentlich allen zu essen. Das wird auch noch später in der Gemeinde ein Riesenthema, aber Jesus ging hin und hat mit den falschen Leuten teilweise gegessen. Er ging hin und hat denen gezeigt, ihr habt auch Anteil im Reich Gottes. Ihr könnt da auch reinkommen. Die Pharisäer waren ja so, also ihr müsst euch vorstellen, im Alten Testament ist ja erstmal so, eigentlich Gott schuf die ganze Welt und dann erwählt er sich Abraham. Da kommt dann, dass er das Volk Israel wählt. Und dann bekommt, die Propheten erzählen dann immer, ja, es ist ein Rest, weil nicht ganz Israel ist mir treu gewesen und es wird eigentlich immer kleiner. Die Pharisäer haben sich als so ein Rest gesehen. Wir sind die Einzigen, die noch wirklich da am Start sind und alle anderen gehen verloren und sind sowieso nicht wirklich gläubig und die halten das eh nicht richtig, wie wir das machen. Und Jesus kommt und macht die Tür wieder ganz weit auf. Er geht speziell zu den Prostituierten. Die Zöllner, die waren nicht sehr beliebt, weil die haben ganz Sache mit dem Römischen Reich gemacht, also mit den Heiden. Also waren die auch gleich mal nicht so beliebt. Übrigens auch zur Zeit der Pharisäer wäre David auch, also König David, gar nicht so angesehen gewesen. Weil zu der Zeit galten Hirten, das bringt auch die Weihnachtsgeschichte in neues Licht, die Hirten als Abschaum der Gesellschaft gesehen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Die Pharisäer, die sich immer auf König David berufen, haben nicht mal gemerkt, ach, der König David war ursprünglich auch mal ein Hirte. Aber Hirten hatten da zu der Zeit dann gar keinen guten Ruf mehr. Und Jesus kommt und seine Methode, würde ich sagen, war Essen. Das Witzige ist, wir alle hier haben eins gemeinsam, das kann ich euch sagen. Wir müssen alle essen. Gibt es hier jemand, der nicht isst? Also vielleicht kannst du dir eine Sonne legen lassen oder sonst was, aber theoretisch musst du immer essen. Das haben wir alle gemeinsam. Und wisst ihr was? Sogar mit allen 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Genial, oder? Jesus benutzt etwas, was alle Menschen vereint. Was wir essen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber und benutzt das als seine Methode. Er benutzt das als seine Methode, geht hin und isst mit dem. Ein Theologe, als ich mich damit beschäftigt habe, hat mal über das Lukas-Evangelium geschrieben, dass eigentlich das Lukas-Evangelium daraus besteht, dass Jesus auf dem Weg zum Essen etwas sagt beim Essen etwas sagt oder gerade vom Essen kommt und etwas sagt. Also fand ich ganz lustig seine Einordnung bei Lukas. Und tatsächlich zeigt Lukas auch noch ganz speziell, dass auch für Randgruppen das gilt. Also gerade Lukas hat auch auf dem Herzen, dass er sehr deutlich macht, wie Jesus mit den Frauen umgegangen ist, wie Jesus mit den Zöllnern umgegangen ist, auch wie Jesus einfach mit den, die nicht so in der Gesellschaft das Höchste, höchst angesehen waren. Spannend ist auch, bestimmt kennen einige von euch den Alpha-Kurs, weiß nicht, ob ihr das hier auch schon hattet, aber viele sagen auch so, Alpha-Kurs ist deswegen ganz gut, weil es Essen gibt. Ja, ja, natürlich, das bringt Menschen zusammen und beim Essen kannst du dich auch nochmal ganz anders austauschen. Irgendwie ist es natürlich auch ein bisschen was Intimes, weil man sieht, wie der andere isst und vielleicht merkt man auch, der eine hat, inzwischen weiß man ja, der eine hat dann Glutenintoleranz, der andere das und man kommt ins Gespräch über generelle so Sachen. Heute hat es vielleicht nur eine andere Konnotation als früher, aber ja, du weißt plötzlich auch so ganz intime Geheimnisse dadurch, dass du mit zusammen isst. Also Jesu Methode war Essen, sieht man auch schon darin, dass er sagt ja in diesem Bibelstelle, viele kennen die Selbstbezeichnung von Jesus als Menschensohn. Und er sagt öfters mal, der Menschensohn kam. Und auch an dieser Stelle, die wir vorher gehört haben. Der Menschensohn kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das kennen viele. Der Menschensohn kam nicht zu regieren, sondern um zu dienen. Und aber an dieser Stelle sagt, der Menschensohn kam, wörtlich heißt essens- und trinkend. Also der Menschensohn kam, so bezeichnet sich Jesus, der Menschensohn kam, essen und trinken, ihr beschwert euch deswegen, ich bin Weinsäufer und Fresser. Also sagt hier, ist es tatsächlich so eine Methode von ihm. Und wenn wir dann weitergehen, auch zum, ja ich muss den Gang ja noch essen, den kulinarischen. Ich habe ihn gestern schon probiert, also müsste eigentlich gut schmecken. Einen Tag später, ja, mhm. Kulinarisch aus aller Welt, weil Jesus plötzlich die Tür aufmacht für alle Welt. Aber natürlich das Wichtigste, ich habe es vorher schon mal angesagt, ist die ich nenne es mal die Hauptspeise, das ist nicht eine typische Hauptspeise, aber wenn man es theologisch betrachtet. Wir haben im Alten Testament haben wir das Passa als das Größte und im Neuen Testament ist dann das Abendmahl. In der katholischen Kirche wird es Eucharistie genannt, in manchen alten Schriften auch. Das heißt eigentlich Danksagung. Gibt ja viele Abhandlungen und Luther und Zwingli waren sich nicht einig über fast alles übers Abendmahl, nur eine Sache mit dem Symbol und was weiß ich. Ich sage auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Symbol. Das Brot steht für den Leib Christi. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann gibt es ja manchmal auch, dass man sagt, das ist der Leib Christi für dich gebrochen. Und genau das ist eigentlich auch ein krasses Zeichen. Jesus sagt, nimmt ein Lebensmittel, was damals das Grundnahrungsmittel war, heute für uns in Deutschland auch ganz oft, wir sind bekannt als Brotnation. Als ich in Ägypten war, habe ich auch mal gefragt, was fanden Sie das Tollste an Deutschland? Dann hat er gesagt, das Brot, es gibt so viel Brot, alles mögliche an Brot. Ja, wahrscheinlich das ist jetzt kein kulinarisches Highlight hier, aber ist Toast, aber es geht ja um das Bild. Jesus hat Brot genommen, hat es gebrochen, hat gesagt, das ist mein Leib. Und das ist quasi ein Bildnis auf das, was ja dann passiert ist, kurze Zeit später. Und wir feiern das immer noch als Erinnerung, dass Jesus seinen ganzen Leib hat hingegeben. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er ist gestorben dafür, was du alles falsch gemacht hast, was ich alles falsch gemacht habe, was wir alles falsch gemacht haben. Ist er dafür gestorben, für diese Trennung zwischen Gott und Mensch, dass wir wieder zu Gott kommen können, dass wir wieder mit Gott im Reinen sind. Und dazu ist er gebrochen worden am Kreuz. Dafür ist das Brot das Zeichen. Und was ich persönlich auch noch fasten, noch ein, wobei, ist beides ziemlich krass. Ich habe mir dann auch gedacht, naja, es ist, beim Brot ist ja sogar so, es hat auch nochmal eine geistliche Bedeutung, wir essen das. Kauen das und nehmen es ein. Und im Prinzip ist das ja auch eine Sache, vorher haben wir einen Bibelvers durchgekaut, aber im Prinzip kauen wir auf Jesus in dem Sinne, dass wir auch, wir geben sozusagen unser Sterben, wir würden sterben, wenn wir nicht essen würden. Aber durch das, was wir essen, bekommen wir neues Leben. Ja, Jesus ist gestorben für uns, damit wir Leben haben. Wir essen Brot, damit wir Leben haben. Es geht sogar in uns hinein, es wird eins mit uns. Wie spannend ist das? Jesus will auch eins mit uns werden. Ja, er kommt auch in uns hinein, wenn du dich entschieden hast für Jesus, gesagt hast, komm in mein Leben, sei du mein Retter und Chef, sei du mein Herr. Dann kommt er in dir rein, dann hast du in deinem Herzen, hast du in dir drin, nicht nur in deinem Bauch, sondern überall. Und das ist genau die Aussage, die Jesus trifft. Auch das Zweite ist, dass er sagt, das Wein ist einfach der Hinweis auf den Bund. Er sagt sogar, es ist ein neuer Bund. Bund in der ganzen Bibel war mehr als ein Vertrag. Es ist eigentlich immer Blut geflossen, wenn ein Bund gemacht worden ist, was so viel heißt wie, soll jemand sterben, wenn dieser Bund gebrochen wird? Und das Alte Testament geht eigentlich immer davon aus, dass wir Menschen den Bund gebrochen haben. Dass das Volk Israel den Bund gebrochen haben. Dass wir den Vertrag, den wir mit Gott haben, gut auf diese Erde aufzupassen, gut aufeinander aufzupassen, miteinander und mit Gott im Reinen zu bleiben, dass wir den gebrochen haben. Aber Jesus nimmt die Strafe selbst auf sich. Sein Blut wird vergossen für einen neuen Bund, nämlich in diesem Bund, wo nicht mehr wir die Strafe zahlen würden, sondern wo er die Strafe gezahlt hat. Und dafür ist der Wein das Bild dafür, dass er im Kreuz Blut gelassen hat. Und er sagt, trinkt da alle daraus, weil das ist mein neuer Bund. Und das Spannende ist, da geht es dann eben nicht mehr darum, was wir geleistet haben, sondern was er geleistet hat am Kreuz. Da gibt es einen Petrus, der ihn demnächst verraten wird. Es steht nirgendwo so. Manche Theologen versuchen das hinzubiegen, dass Judas schon vorneweg rausgegangen ist. Ich lese das nirgendwo in der Bibel so. Wahrscheinlich hat Judas auch noch mitgetrunken. Ja, er wusste, dass er verraten wird und hat es ihm trotzdem angeboten. Einmal steht es ja auch dem Becher in einem Becher, also Brot, was ich in einen Becher tauche, mit dem, der wird mich verraten. Das ist die Einladung an alle. Und natürlich, wenn du das noch nicht angenommen hast, dann lade ich dich ein, das anzunehmen. Vielleicht weißt du, hast du noch nicht so verstanden, was alles geht. Dann kannst du gerne, hier gibt es ganz viele Leute, die das verstehen, kannst du gerne in Kontakt da auch mitkommen und für dich beten lassen und es selbst ausprobieren, weil es kann niemand für dich übernehmen. Du musst aus dem Kelch trinken. Du musst mit Jesus in Beziehung sein. Das können deine Eltern nicht machen. Das können deine Großeltern nicht machen. Natürlich können sie dich begleiten auf diesem Weg, aber diese Entscheidung ist immer persönlich. Und ja, an Jesus Brot und Wein zeigt auf das Kreuz und auf seine Auferstehung. Und dann habe ich noch den Nachtisch. Habe ich genannt, mal der süße Sauerteig. Ich habe einen Keks mitgebracht. Tatsächlich geht es dann mit Gemeinde so. Gemeinde geht dann auch ziemlich ähnlich weiter. Dazu möchte ich einfach noch kurz was lesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte, Vers 2, Vers 42. Da steht nach der Hoffnung für alle Übersetzung: Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es ihnen an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, mit dem Geld der Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Einmal habt ihr gehört, gemeinsame Mahlzeiten. Aber tatsächlich steckt da noch ganz viel mehr drin. Da steht ja eigentlich nicht immer Abendmahl, sondern steht Brotbrechen. Natürlich haben viele gesagt, das muss das Abendmahl wahrscheinlich sein. Wird wohl auch so gewesen sein, nur man muss sich denken, wir feiern das Abendmahl meistens mit so ein bisschen Brot, bisschen Wein. Das war dann wahrscheinlich wirklich ein gemeinsames Essen, in dem das Abendmahl integriert war. Außerdem steht Koinonia, das Wort Gemeinschaft, ist auch schon so ein spannendes Ding, weil es heißt eigentlich Anteil haben. Teilweise geht es teilweise um Geld tatsächlich, so wie die es auch gemacht haben. Aber es kann auch heißen Gemeinschaft haben bei einem Essen. Also da steckt auch schon so ein bisschen Essen mit drin, auch wenn es natürlich nicht nur auf Essen ist. Dann haben wir die gemeinsamen Mahlzeiten und dass sie zusammen da hin und her in den Häusern das Brot gebrochen haben. Also wahrscheinlich auch immer wieder woanders gegessen haben, woanders das Abendmahl gefeiert haben und an Jesus gedacht haben. Also wir sehen auch schon bei der ersten Gemeinde, dass sie das gemacht haben. Und jetzt vielleicht so für uns, was heißt das für uns? Ich glaube, dass ich habe vorher gesagt, Menschen kommen immer mal wieder zu, wie kann ich mit Menschen über meinen Glauben reden? Essen mit ihnen. Ich glaube, Michael Frost war es, der hat mal über missionales Lebensstil gesagt, esse dreimal in der Woche mit Leuten, mindestens mal irgendwie Mittag oder was weiß ich, und zweimal mit Leuten, die auf jeden Fall nicht aus deiner Gemeinde kommen. Und das ist tatsächlich so, aus meiner Erfahrung ist auch, ich gehe immer mal wieder, ich arbeite 4 Tage in einem säkularen Job, bin da als Coach für Langzeitarbeitslose unterwegs und dann zwischendurch gehe ich auch mal mit Kollegen und Kolleginnen einfach essen. Es war tatsächlich vorgestern so, ich war einfach essen und dann hat die Kollegin plötzlich mich angesprochen und hat gesagt, ja, das ist ja schon gut, du kannst ja einfach glauben, ne? Und irgendwie kommt sie dann immer wieder auf das Thema, ich habe gar nichts gemacht, ne? Aber sie weiß halt, dass ich irgendwie glaube und das irgendwie ist es dann doch interessant, auch wenn sie irgendwie komisch findet. Und dann redet sie mit mir drüber. Anderer Fall, genauso ein, ich habe eigentlich ursprünglich muslimischen Arbeitskollegen, der ist natürlich auch von, der hat so ein bisschen persische Hintergrund, für den ist natürlich Essen auch immer, der lädt mich dann auch immer mal wieder ein, dass wir, wenn er selber was gekocht hat, wir gehen dann auch mal essen. Und tatsächlich ist es inzwischen so weit durch dieses gemeinsame Essen, er weiß, dass ich Christ bin und dann biete ich ihm auch an, wenn er irgendein Problem hat, dass ich für ihn bete, dann kommt er inzwischen schon selbst auch, manchmal kannst du noch für mich beten, obwohl er selber gar nicht daran glaubt. Er sagt immer, er ist auch nicht mehr Muslim, sondern Atheist, aber so atheistisch kann er nicht sein, wenn er ja. Aber das sind Sachen, ich glaube, manchmal versuchen wir ja so krampfhaft irgendwie, wie kann ich das? Aber ich glaube, dass wenn wir essen und darüber sprechen und natürlich auch mal darüber reden, manchmal redet man ja auch über das Wochenende, ach ja, ich war da im Gottesdienst, ne? Dann hast du vielleicht auch schon irgendwas gesagt, was du gehst im Gottesdienst. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn du immer mal wieder mit jemandem zu essen gehst, dass du beim einmal jetzt den nicht sofort bekehrst oder so. Ja, aber wenn du mit dem beim Essen bleibst, dran bleibst, dann kannst du auch mit Leuten da ins Gespräch kommen, wie du vielleicht sonst nie in der Arbeit, ist tatsächlich so, auf der Arbeit ist manchmal so, da hat man keine Zeit, aber in der Mittagspause kommen man ganz andere Themen auf den Tisch, private Themen und ich glaube, dass es als Einzelperson kann es uns helfen, auch diese Methode von Jesus, die ziemlich einfach ist, weil wir alle müssen essen, hatten wir schon festgehalten, und wir alle essen wahrscheinlich so 2 bis 3 Mal pro Tag oder so, und dann kann man ja überlegen, wo kann ich auch mit anderen essen? Klar ist es auch manchmal wichtig, manchmal das was, aber das ist auch zum Teil auch wichtig, auch in der Familie, ne? Wenn ihr Eltern seid, zusammen essen als Familie, das hält ja auch zusammen. Ich weiß auch, für mich war es damals als Kind immer eine wichtige Sache, dass wir zusammen gebetet haben. Und das haben wir ja durchgezogen, egal ob wir in McDonald's waren oder sonst wo. Ja? Und dann kamen natürlich auch so manchmal Fragen auf. Ich weiß noch, im Fußballverein, da hat mich dann, glaube ich, sogar Papa gefragt, ob wir trotzdem beten. Sag ich, ja. Und dann haben alle vom Fußballverein damals dann gesehen, dass wir gebetet haben. Ja, aber solche Sachen gehen einfach durchs Essen, ja. Oder auch, ich glaube, hier gibt's immer hinterher Kaffee. Ich glaube, Jesus würde, wenn er heute leben würde, auch viele auf dieser Erde leben würde, dann würde auch viele Leute zum Kaffee wahrscheinlich einladen, zumindest in unserem Breitengraden. Finde ich auch eine gute Sache. Mal zu überlegen, wo gibt's Leute, die kann ich zum Kaffee einladen? Auch nicht unbedingt, damit ich jetzt sofort ihnen dann die Jesuskeule überbrate, aber vielleicht dann Anteil nehme am Leben und dann kann ich mal sagen, okay, hey, bei diesem Problem, ich würde es so machen, ich bete dafür, dürfte ich mal für dich beten? Und dann darfst du vielleicht dafür beten. Ja. Und dann, wenn die Person mehr will, dann kannst du auch mehr davon erzählen. Dann kannst du auch hingehen und zu erzählen, wie Jesus gemacht hat. Ich finde es auch immer gut, über Jesus zu reden. Jesus hat eigentlich einen relativ guten Ruf. Und wenn wir über Jesus mal so quatschen, das ist auch gut. Ja, du mit deinem Jesus, ja, stimmt, der war irgendwie schon eine coole Socke oder so. Ja, ich habe auch mal in der Schulzeit habe ich diese Sache erzählt mit dem Sünde ist, wer für den ersten Stein, meint eine, die überhaupt nichts glauben kann. Hey, dieser Jesus, der ist richtig klug. Ja, und ja, ich meine, im Prinzip dürfen wir einfach gut über Jesus reden, damit sie ihn kennenlernen. Und vielleicht könnt ihr als Gemeinde euch überlegen, aber auch als Einzelperson, wo kann ich diese Mission, die wir alle haben, von Jesus zu reden, auch mit gutem Essen unterfüttern. Ich möchte beten. Ja, Papa im Himmel, ich danke dir dafür, dass du Essen gemacht hast und dass es nicht nur dazu dient, auch uns irgendwie zu sättigen, sondern dass auch immer wieder ein Bild dafür ist, dass du Gemeinschaft haben willst mit uns, dass du in Kontakt kommst mit uns und dass deine Arme weit offen sind und dass du uns begegnen möchtest. Ich bete jetzt auch in der kurzen Zeit der Stille, dass wir da auch einfach nochmal vielleicht für uns was von dir bekommen, wo wir ganz Konkretes umsetzen können, wo wir vielleicht auch jemand einladen können, wo wir vielleicht irgendwie, vielleicht aber auch als Gemeinde überlegen können, wo können wir das auch nutzen, dass Menschen offen sind, irgendwo mitzufeiern, mitzuessen und einfach da auch dich mit hineinzunehmen. Und danke, dass wir dabei sein dürfen, die wir an dich glauben, dass wir einmal das Hochzeitsmahl des Lammes mit dir essen dürfen. Amen. Wenn es noch einfach 2 bis 3 Minuten Stille haben, dann wird das Lobpreisteam kommen und hier weitermachen. Und ich lade euch ein, in dieser Zeit der Stille einfach euch Gedanken zu machen, wo könnt ihr das vielleicht in eurem Alltag umsetzen und was hat Gott vielleicht konkret zu euch gesagt?